RBB 24 Inforadio Spezial.
Je provokanter sich ein Mensch verhält, umso mehr Öffentlichkeit bekommt diese Person in unserer Öffentlichkeit, aber auch in unserer Netzöffentlichkeit. Es geht jetzt sozusagen nicht nur um diese klassische Medienöffentlichkeit. Und diese Personen konzentrieren immer mehr Augen auf sich und steigen damit immer weiter auf und werden irgendwann am Ende zu einer, in Anführungszeichen, relevanten Stimme in unserer Gesellschaft, die sich aber durch Provokation erarbeitet haben, die sich durch diese absolute, durch ihren Absolutheitsanspruch erarbeitet haben.
Kübra Gümüşay sagt das, Journalistin und Autorin des Buchs Sprache und Sein, in dem sie beschreibt, wie die Sprache unser Denken bestimmt. Und darum geht es auch in diesem Kulturspezial zu Pfingsten, ein Tag zur Sprache. Ich bin Anna Patacek, hallo. Und in dieser Viertelstunde bleiben wir beim Kampfplatz Sprache. Die einen wünschen sich einen sensibleren, nicht diskriminierenden Umgang mit Worten, nicht nur wenn es ums N-Wort geht, und die anderen, die rufen Zensur. Und wieder andere kritisieren, der ganze Ton der Debattenkultur wird rauer. Am meisten aufgerüstet wird im Netz, dort, wo man anonym und geschützt zur Verbalattacke ausholen kann. Unser Autor Lauf Überland taucht ein ins virtuelle Sprachgewirr.
Wie geht man damit um, dass andere Menschen andere Meinungen haben? Und wie spricht man mit Andersdenkenden? Im Internet prallen unterschiedliche Perspektiven von Wirklichkeit aufeinander, die sich normalerweise kaum begegnen würden, und dann so viele verschiedene, dass einem Angst und Bange werden kann und der präfrontale Kortex schaltet auf Angriff. Und da wir im Netz kaum andere Ausdrucksmöglichkeiten haben, greifen wir verbal an, mit bösen Vorhaltungen und besonders gern mit Schimpfwörtern und sogar Drohungen. Was die Sprache im Netz betrifft, hat das zur Folge, dass ganz allgemein die Wörter, die benutzt werden, häufig nicht mehr so sehr auf ihren argumentativen Gehalt hinterfragt werden, sondern auf ihre Schlagkraft.
Jemandem die Fresse polieren.
Das steht sogar im Duden der Redewendungen. Wenn kleine Ereignisse inzwischen statt zu Shitstorms zu Tsunamis der Entrüstung sich aufbauschen, die gerne mal Karrieren, also auch geplante Lebensläufe beenden, dann ist wohl keine Zeit mehr für bedachte Wortwahl. Bei digitalen Schlammschlachten, wie sie nicht mal am legendären Kneipentresen ausbrechen könnten, und wenn doch, dann allenfalls mit der Folge diverser Körperverletzungen. Und dann geht im Netz ja auch alles so schnell, muss kurzfristig verstanden und kommentiert werden. Und sachliche Auseinandersetzungen schrumpfen so zu überhitzten Reaktionsgefechten. Dass dabei kein großer sprachlicher Wortschatz mehr zum Tragen kommt, leuchtet ein. Atemlos geht's vielleicht durch die Nacht, aber nicht durch das Abwägen von Gedanken. Es ist eine fatale Begleiterscheinung, aber die permanente Entgrenzung im rund um die Uhr die ganze Woche Internet führt zu Dauerirritation, für manche auch zur argumentativen Dauererektion. Als rettende Flucht bleibt da oft nur das Abschalten. Nein, nicht den Rechner, das Problem abschalten, canceln, selbst auf die Gefahr hin, dass die flächendeckende Cancel Culture zu einem totalitären Kulturkampf wird, als ideologische Abrissbirne gemietet am Kampfplatz Internet.
Hallo? Hallo?
Hallo? Hallo?
Hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie. University TV, hallo? Von wo rufen Sie denn an?
Gedanken von Lauf Überland aus unserer Kulturredaktion im Pfingstspezial von Algorithmus bis Zensur, ein Tag zur Sprache. Wer einmal angefangen hat, sich für eine sensiblere Ausdrucksweise zu interessieren, der wird schnell merken, das ist teilweise ganz schön tricky. Man kann immer wieder in Fallen tappen. Denn es gibt zwar Wörter, die ganz eindeutig rassistisch oder sexistisch sind, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Ausdrücken, deren diskriminierende Bedeutung weniger bekannt ist, und die gehören nach wie vor zu unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Kulturreporter Lennart Gabes hat versucht, ein paar offenzulegen.
Den meisten, die in Berlin am Verkehr teilnehmen, liegt dieser Begriff wahrscheinlich regelmäßig mindestens auf der Zunge.
Der Idiot hat mir die Vorfahrt genommen.
Doch schon diese kleine Beleidigung bringt eine Menge historischen Ballast mit sich, erklärt Anatol Stefanowitsch, Professor für Sprachwissenschaften an der FU Berlin.
Wenn wir das Beispiel Idiot nehmen, das wäre eigentlich eher ein Schimpfwort. Ursprünglich hieß das Wort ja einfach nur jemand, der sich ins Privatleben zurückzieht, im alten Griechenland jemand, der nicht an der Zivilgesellschaft teilnimmt. Das, was jetzt das Wort problematisch macht heute, ist eine Verwendung, die im 19. Jahrhundert und dann auch im frühen 20. Jahrhundert im Nazi-Deutschland relevant war, nämlich dass das Wort Idiot als so eine Art pseudoklinische Diagnose benutzt wurde.
Für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen bedeutete die Bezeichnung Idiot während der Nazi-Diktatur Verfolgung, Zwangssterilisation oder Tod. Und es gibt noch ein weiteres, heute unscheinbares Schimpfwort, das diesen nationalsozialistischen Ballast mit sich bringt.
Boah, das ist so asozial.
Mit der Einteilung als asozial wurden Menschen ohne Obdach, Arme, Suchtkranke und SexarbeiterInnen verfolgt und ins Konzentrationslager gebracht. Rassismus fließt aber auch noch subtiler in unsere Sprache ein.
Ich wollte gar nicht schwarz fahren, ich habe einfach vergessen, ein Ticket zu kaufen.
Tatsächlich sind so Wörter wie Schwarzfahren oder Schwarzmarkt, ich würde die noch mal etwas anders betrachten. Da ist es ja so, dass die in ihrem ursprünglichen Entstehungskontext eigentlich erstmal nichts mit Rassismus zu tun hatten. Es gibt ja auch noch andere, zum Beispiel ein schwarzer Tag oder Schwarzmalerei. Auch hier wieder hat es nichts mit schwarzen Menschen erstmal zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass die Farbe Schwarz eben für düstere, ungute Dinge steht. Aber natürlich wird das in dem Moment ein Problem, wo wir Menschen haben, die wir als schwarz bezeichnen. Und dann fängt sich das an zu vermischen,
erklärt Sprachforscher Stefanowitsch. Wie sehr sich Weiß und Schwarz in unserer Sprache als gut und böse gegenüberstehen, zeigt sich auch an Gegenbeispielen wie der weißen Fahne oder weißen Weste, die für gute und unschuldige Absichten stehen. Doch auch, wenn wir es gut meinen, können wir mit unserer Sprache verletzen.
Ich bin so blind, das ist mir einfach nicht aufgefallen.
Dass ich so Behinderungen wie Sehbehinderungen oder Hörschädigungen, dass ich die benutze, um unüberlegtes oder mir nicht genehmes Verhalten zu bezeichnen. Das ist natürlich Ableismus. Ich verbinde hier sozusagen ein negatives Stereotyp mit dieser Gruppe, ohne dass das notwendigerweise gegeben ist. Also natürlich können blinde Menschen nicht sehen, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht genauso aufmerksam sein können.
Zu akzeptieren, dass bestimmte Wörter in unserer Sprache herabwürdigend sind, auch wenn wir sie schon lange benutzen oder gar nicht so meinen, ist laut Sprachwissenschaftler Stefanowitsch schon der wichtigste Schritt. Das gilt nicht nur für Rassismus und Ableismus, sondern angesichts der aktuellen Situation auch für militaristische Sprache. Darüber zu reden, dass etwas auf dem Vormarsch ist, wir keine neue Front aufmachen oder ein Minenfeld meiden, sollte uns angesichts der Ereignisse in der Ukraine, aber auch wegen aller anderen Kriege, eigentlich nicht so leicht fallen.
Findet Lennart Gabes. Im Duden Verlag ist übrigens gerade ein passendes Buch erschienen. Rassistisches Erbe, wie wir mit der kolonialen Vergangenheit unserer Sprache umgehen, heißt es. Und da wird zum Beispiel erklärt, was ist der Unterschied zwischen farbig und Person of Color oder welche Denkmuster verbergen sich hinter Wörtern wie Naturvolk oder Tropenmedizin. Infos dazu finden Sie auf rbb24-inforadio.de, wie überhaupt eine kleine Literaturauswahl zum Thema Sprachkultur, denn da erscheint gerade eine ganze Menge. Und die Debatte wird ja auch nicht nur im akademischen Umfeld geführt. Sie ist längst im Vorabendprogramm und im Kino angekommen. Denn wissen Sie, was ein Sensitivity-Reader macht? Der überprüft Drehbücher auf Diskriminierung und Stereotype. Anders als in den USA ist das in Deutschland noch ein ziemlich neues Berufsbild. Doch seit ein paar Jahren werden auch hier diese besondere Art der Lektoren ab und zu eingesetzt. Und unsere Kulturreporterin Barbara Behrendt hat sich mit zwei Sensitivity-Readern über ihre Arbeit unterhalten.
Jonas Karper fallen sofort prägnante Beispiele ein. Das Wort taubstumm zum Beispiel, das nach wie vor fälschlicherweise für gehörlose Menschen verwendet wird, die aber keinesfalls stumm sind. Oder das Wort Handicap, das höchstens auf den Golfplatz gehört.
Ja, das Wort Handicap ist sehr defizitorientiert. Wenn man auch schaut, wo es quasi heutzutage noch benutzt wird, im Golfbereich zum Beispiel. Wir haben einen Golfkurs und der muss in einer bestimmten Anzahl von Schlägen beendet werden und alles das, was man an mehr Schlägen braucht, ist das persönliche Handicap. Weil Handicap ist immer die Verschlechterung von der angeblichen Norm.
Das Wort Behinderung dagegen weise in mehrere Richtungen.
Man wird ja auch behindert durch die Gesellschaft, man wird behindert durch Diskriminierung.
Ein Wort wie Handicap streicht der Medienwissenschaftler an, wenn er es in einem Drehbuchdialog liest. Jonas Kaper ist Teil des inklusiven Teams von leitmedien.de, Leit mit D. Eine Institution, um Menschen mit Behinderung im Journalismus und in der Filmbranche selbstverständlicher mitzudenken. Seit rund 4 Jahren arbeitet er auch als Sensitivity Reader. Er hat zum Beispiel die Kinokomödie Die Goldfische mit Tom Schilling und Jella Haase betreut, die in einer WG mit Menschen mit Behinderung spielt. Sensitivity Reading bedeutet nicht, erklärt Sunyu Choi, dass diskriminierende Sprache, wie sie Menschen womöglich in ihrem Alltag erfahren, in jedem Fall gestrichen werden muss. Die Drehbuchlektorin ist Expertin bei Themen wie Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Bodyshaming.
Wenn eine Person Rassismus erfährt, klar, dann ist es ein notwendiger Baustein. Es heißt nicht, dass N-Wörter, überhaupt diese verletzenden Wörter, nicht fallen dürfen. Manchmal muss es fallen. Aber mit welchem Ziel? Wie wird die Szene aufgebaut?
Dramaturgie und Figurenzeichnung, darauf müsse man beim Sensitivity Reading genauso achten wie auf die Sprache. Sunyu Choi hat lange für den WDR Drehbücher lektoriert, schreibt inzwischen selbst welche und setzt sich bei den neuen MedienmacherInnen und beim Diversity-Kartell für Diskriminierungsfreiheit ein. Wie viel Prozent aller Drehbücher, schätzt sie, durchlaufen in Deutschland wohl ein Sensitivity Reading?
Ich würde mal sagen, maximal 10 bis 15. Es hängt auch damit zusammen, dass sehr viele Hauptfiguren noch weiß und der Norm entsprechen. Menschen mit Behinderung sind so gut wie gar nicht sichtbar.
Klar, dort, wo Minderheiten gar nicht erst vorkommen, erübrigt sich zu prüfen, wie sie dargestellt werden. Genau das sollte sich in der Filmbranche ändern, findet Jonas Kaper. Einer von 10 Menschen hat eine Behinderung, doch wird im Film eine Fußgängerzone mit 200 Statisten gezeigt, dann ist oft kein einziger behinderter Mensch darunter. Sunyu Choi fordert zudem für Sensitivity Reading?
Aber das ist natürlich eine Budgetfrage. Es gibt keinen Sender, der das jetzt in die Budgetplanung aufgenommen hat.
Jonas Kaper kennt allerdings eine kostengünstige Alternative.
Wir beantworten unsere Arbeit Fragen, die, wenn ExpertInnen in den Produktionsfirmen arbeiten würden, dass man auch ja leicht beantworten könnte. Die günstigste Unterstützung ist einfach, wenn sich die Produktionsfirmen und Redaktionen divers aufstellen.
Sensitivity Reader klopfen Texte auf Vorurteile und Klischees ab, gibt es natürlich auch im Literaturbetrieb. Zum Ende dieser 15 Minuten unseres Kulturtags, an dem sich alles rund um die Sprache dreht, da fragen wir immer, was kann denn überhaupt alles Sprache sein? Und da kommen wir jetzt in weniger umstrittene Gegenden, auch wenn der ein oder andere vielleicht auch damit aneckt, es geht um Äußerlichkeiten, um Mode. When I wake up. Unsere Kulturreporterin Corinne Olowski steht vor ihrer Klamottenkommode.
Geht Ihnen das morgens auch so, der Blick in den Kleiderschrank? Was ziehe ich an? Marktforscher haben gerade errechnet, 70% der Deutschen sind Modemuffel. Aber egal, ob sie ihr Outfit bewusst aussuchen oder nicht, Bekleidung ist schon immer mehr als der Schutz des Körpers vor Sonne, Wind und Regen. Wie Sprache kann Kleidung etwas betonen, verstecken, erklären oder provozieren? Fakt ist, man kann nicht nicht kommunizieren, weiß auch die Designerin Esther Perband.
Egal was man trägt, auch wenn man meint, nicht modisch zu sein, sendet man Signale und kommuniziert. Und das finde ich spannend. Und das ist auch mit ein Grund, glaube ich, warum ich als 12-jährige Modedesignerin werden wollte. Ich hatte damals eine große Verkleidungskiste und habe schon probiert als junges Kind, was das ausmacht, wenn man eben verschiedene Dinge anzieht und wie man sich dabei fühlt und was man eben für Signale sendet.
Auch in der Politik. Merkels Kanzlerinnenlook, meist schwarze Hose mit Blazer in allen Farben, wirkte zuverlässig, fokussiert, stabil. Der graue Kanzler-Schlabberpulli von Scholz, mit dem er sich auf einem Flug in die USA präsentierte, soll der etwa sagen, ich bin gar nicht so ein steifer Typ, wie ihr denkt? Und dann die Farbauswahl. Grün steht für die Hoffnung, Rot für das Kämpferische, Schwarz für das Ernsthafte. Dass Schwarz aber viel mehr sein kann, nämlich bunt, will die Mode von Esther Perband zeigen. Mit dem Motto Black is Colorful ist sie Berlins bekannteste Avantgarde-Designerin geworden.
Und es ging mir darum, wann fühle ich mich eben selber sicher? Sicher in dieser Stadt, sicher in meinem Outfit, wann fühle ich mich stark, stolz, unanfechtbar, unangreifbar. Also so diese täglichen Kämpfe, die man einfach so ausführen, überleben muss, habe ich einfach versucht, das mit Bekleidung zu unterstützen. Und habe da eben gemerkt, dass die Farbe Schwarz mir das stärkste Gefühl gegeben hat.
Und das will sie auch an ihre Kundinnen weitergeben. Perbans Schnitte sind klar und inspiriert von Uniformen. Ihr Stil ist androgyn, raffiniert und körperumspielend.
Ich will eben damit eher neugierig machen darauf, was da drunter ist. Also es ist selten bei mir, dass man jetzt einen tiefen Ausschnitt oder einen kurzen Rock gibt, vielleicht auch. Aber es ist eher dieses, das Mysteriöse einer Persönlichkeit dahinter, was ich so ein bisschen umwedle, umspiele und für den Betrachter, der es nicht kennt, irgendwas Spannendes damit irgendwie erzeugen will.
Wer Perbans extravagante Kollektionen trägt, kommuniziert mit seiner Umgebung sicherlich mehr als mit einer Jeans und T-Shirt. Die Designerin rät aber, sich niemals verkleidet zu fühlen.
Also man muss sozusagen einen Mix machen aus seinem eigenen Gefühl, aus seiner Intuition und man kann dann ein bisschen dran feilen mit dem richtigen Outfit und vielleicht muss man auch manchmal ein bisschen hineinwachsen, wenn man Lust hat, was Neues auszuprobieren.
Ist dann vielleicht ein bisschen so, als würde man eine Fremdsprache ausprobieren. Und das, obwohl die Sprache der Mode von allen gesprochen wird.
Auf der ganzen Welt. Und so global endet diese Viertelstunde Kulturspezial auch mit einem Zitat von Christian Morgenstern.
Enthusiasmus ist das schönste Wort der Erde.
Danke fürs Zuhören, sagt Anna Patacek.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.